Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Unsere Themen der Woche. Die Commerzbank macht kommunikativ mal den Ort Shell, lässt aber für die UniCredit die Tür auf. Was steckt hinter der neuesten Mitteilung über die Interaktionen, die zwischen UniCredit und Commerzbank in den vergangenen Wochen stattgefunden haben? Wir sprechen über die mögliche Akzeptanzpflicht für digitale Bezahlmöglichkeiten, die via Bundesrat nun auf den Gesetzesweg gebracht werden soll. Über die Rückkehr von Santander ins Baufi-Geschäft, die uns doch einigermaßen erstaunt, gemessen an der überschaubaren Größe der Santander in Deutschland. Über die Targeted-Kampagnen der ING, wo plötzlich nicht mehr alle Einlagenkunden gleich sind, sondern einige mit gezielten Aktionen dazu gebracht werden sollen, Geld zur ING zu schaufeln. Vereinfachung der Emma-Risk-Verordnung ist für uns auch ein Thema. Und wir sprechen nochmal über die doch reichlich desolate Börsenlage der Pfandbriefbank. Viel Spaß! Hallo Bernd, herzlich willkommen im Podcast diese Woche.
Hallo Christian, Taco Tuesday liegt hinter uns.
Genau, Rallye an den Aktienmärkten, Zinsen gehen wieder ein Stück zurück, die Waffen ruhen, größtenteils Bombardierung, größtenteils eingestellt, Straße von Hormuz leider immer noch nicht auf, aber wie jede Woche gilt, wir führen uns jetzt hier nicht als geopolitische Kriegsexperten auf, sondern wir bleiben bei unseren Themen, oder?
So machen wir es. Und da gab es ein ganz anderes Thema am Dienstag.
Ich dachte tatsächlich, dieser Podcast könnte Commerzbank und UniCredit frei laufen, aber wie so häufig, immer wenn man denkt, es ist mal für ein paar Wochen Ruhe, dann platzt da plötzlich eine Mitteilung rein und das war am Dienstag die Commerzbank.
Genau, durchaus überraschend, sonst hat man ja immer die UniCredit überrascht mit Nachrichten in der Übernahmesaga.
Richtig, und jetzt hat die Commerzbank gewissermaßen mal den Ort Shell gemacht und hat einen rausgehauen, Nachmittag mehr oder minder aus dem Nichts. Und darüber berichtet, dass in den vergangenen Wochen mehrere, das Wort finde ich super, Interaktionen stattgefunden haben, um die Grundlagen und Potenziale des von der UniCredit in Aussicht gestellten Angebots zur Übernahme konstruktiv zu eruieren. Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die Commerzbank mal gesagt hat, okay, wir reden drüber und damit ja auch ein Konter gesetzt hat, so nach dem Motto, stimmt doch gar nicht, dass wir nicht zu Gesprächen bereit sind. Da hat es jetzt welche gegeben. Zwar nur mündlich, da wurden keine Dokumente offenbar ausgetauscht. Wie ich hörte, nur auf absoluter Top-Management-Ebene. Aber es gab Interaktionen. Gespräche nennt die Commerzbank das nicht.
Ja, vielleicht nennt sie die nicht Gespräche, weil sie ja auch bisher immer signalisiert hat, dass es keine Gespräche gegeben hat. Mal abgesehen von dem Gespräch, das Ex-Chef Manfred Knof geführt hat mit Alberto Nagel, der aber auch nicht direkt der UniCredit angehört, sondern nur ein Vertrauter von Herrn Osellis.
Wenig überraschend, die Interaktionen haben aus Sicht der Commerzbank aber kein ausreichendes Wertschöpfungspotenzial für die Aktionäre über die jetzige Standalone-Strategie hinaus aufgezeigt. Mir ist bei diesem Statement durch den Kopf gegangen, du kennst doch mit Sicherheit diesen Confirmation Bias, oder? Du liest aus den Dingen raus, wie deine Haltung ist. Ich glaube, wenn du auf dem Standpunkt stehst, dass die sich völlig verrannt haben, beziehungsweise die UniCredit sich völlig verrannt hat, dann wirst du darin Belege finden im Sinne von, also jetzt keilt die Commerzbank mal zurück, macht da diese Interaktionen öffentlich und sagt, sorry, was die da mitgebracht haben, völlig unbefriedigend, keine Prämie. Ja. Und hat die UniCredit, wie ich hörte, auch nicht erfreut, mit dieser Geschichte da am Dienstag rauszugehen, ist ja auch ein Bruch möglicher Hintergrund, Vertraulichkeitsgespräche, sondern einfach so, jetzt reicht's, hört doch mal auf, ständig zu behaupten, wir wären nicht zu Gesprächen bereit. Wir haben ja welche geführt und die haben uns aber einfach nicht gepasst, was ihr da skizziert habt, ja, mündlich wohlgemerkt. Ja, wenn du allerdings sagst, hey, natürlich werden die sich irgendwann einigen. Das ist ja alles nur eine Frage des Preises und die Commerzbank wird sich teuer verkaufen. Dann findest du in dieser Mitteilung auch hinreichend semantische Belege. Denn die Eckpfeiler einer Transaktion sind bisher noch nicht so erkennbar, dass es ausreichend Wertschöpfungspotenzial.
Derzeit kein Spielraum.
Derzeit ist kein Spielraum für eine zwingend erforderliche marktübliche Prämie, sagt die Commerzbank so nach dem Motto, naja, die UniCredit ist auch interessant, dass die ausplaudert. Die UniCredit hat uns gesagt, nee, derzeit können wir es nicht erhöhen. Heißt aber, naja, vielleicht bald. Und auf dieser Grundlage ist eine einvernehmliche Lösung aus Sicht der Commerzbank aktuell nicht erkennbar. Und man ist weiter offen für Gespräche. Also das ist natürlich alles so, die Tür ist offen, kommt doch mal mit was. Wir könnten uns vorstellen, dass es was gibt, ja?
Ja, und ja, das ist ja auch ein Eindruck, den ich schon länger habe, dass es darauf irgendwann rauslaufen dürfte. Aber ich gebe dir recht, das mag der Confirmation Bias sein und jeder darf sich aus diesem Statement raussuchen, was er darin lesen will, womit natürlich die Frage im Raum steht, warum macht man es dann, ne?
Ja.
Also man will mal von der Defensive in die Offensive kommen, aber jetzt an Substanz steht da so viel gar nicht drin. Ne? Ist zu vieldeutig.
Als Commerzbank musste man sich seit Ende 2024 beschimpfen lassen von der UniCredit. Die wollen ja gar nicht reden. Mhm. Und man hat deutlich gemerkt, finde ich, als das freiwillige Übernahmeangebot am 16. März kam, dass im Kreis der Investoren sich auch die Ersten zu Wort melden. Leute, das geht aber nicht, jetzt müsste mal reden. Ich erinnere mich, da haben wir auch schon hier vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass die Union Investment, Frau Anneke, gesagt hat, Mensch, also ist jetzt schon der Punkt, mal zu reden. Und das ist man dann, glaube ich, den Investoren auch schuldig, sich mal was anzuhören. Aber wie immer, wir wissen nicht genau, was ist da präsentiert worden. War das vielleicht nur ein Get-Together, eine Interaktion, wo man sich mal grob austauscht. Vielleicht hat ja auch die Commerzbank da die UniCredit schön in die Pfanne gehauen und es war ein völliger belangloser Austausch von Selbstverständlichkeiten. Und man sagt jetzt hinterher, was wir da mündlich gehört haben, hat uns nicht gefallen. Es sollten wohl auch, zumindest hörte ich das aus Kreisen von der UniCredit, der Vorschlag gekommen sein, mal ein paar Arbeitsgruppen zu bilden und das durchzurechnen. Das wäre ja tatsächlich das, was du jetzt mal machen musst, weil es ja auch mit Sicherheit viele Informationen gibt, die nicht öffentlich verfügbar sind. Aber auch da hat die Commerzbank offenbar kein Interesse dran gehabt. Ob das wiederum stimmt oder jetzt auch wieder eine Finte ist, weiß ich nicht. Klingt für mich auf alle Fälle plausibel. Man muss ja einfach, um einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, mal die Grundlagen kennen. Und das würde wahrscheinlich nur in vertrauensvollen Arbeitsgruppengesprächen gehen in dem Zusammenhang,
ja. Ja, aber in dem Zusammenhang ist ja auch eine Pointe, dass die Commerzbank jetzt auch ihrerseits beklagt, dass die bisherigen Schritte der UniCredit ohne vorherige Abstimmung mit der Commerzbank erfolgt sind. Und das hat sie
das ja können jetzt, sie auch mal, ja.
Genau, hat sie jetzt genauso gemacht und beklagt, dass das den Aufbau gegenseitigen Vertrauens erschwere.
Ja, dann bleibt jetzt der nächste spannende Punkt, Hauptversammlung. Wird die UniCredit da aufkreuzen? Wird sie sich an den Abstimmungen beteiligen? Wird sie vielleicht sogar ein bisschen Randale machen? Mein Take ist, nee, wird sie nicht, weil sie Angst hat, dass man ihr die Kontrolle schon unterstellt. Wird der Hauptversammlung fernbleiben. Du findest natürlich Belege in diesem Statement, dass die sich einigen werden, oder?
Denke ich schon. Das ist mein, habe ich ja schon eingeschränkt, dass das durchaus interpretationsfähig ist. Aber denke ich schon, dass das Teil des Spiels ist, dass man sich dann irgendwann auf die Zielgerade einbiegt und versucht, sich möglichst teuer zu verkaufen.
Ja.
Und dann bin ich auch mal gespannt, wie es dann weitergeht, weil man darf ja dann, wenn man sich dann so ziert von der Übernahme, darf man auch den Bogen nicht überspannen. Also dieser Vorwurf des Vertrauensbruchs, den hat ja nicht nur jetzt die Commerzbank am Dienstag erhoben, sondern der Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat ja schon vor längerer Zeit, als die ganze Saga losging, in einem Interview schlechten Stil beklagt, UniCredit. Und da lehnt man sich, mit sowas lehnt man sich dann schon ein bisschen aus dem Fenster. Und das wäre dann auch mal spannend zu sehen, wie dann die Zusammensetzung im Aufsichtsrat wäre. Ob dann, wenn UniCredit Commerzbank übernehme, ob dann für Herrn Weidmann noch ein Platz an der Spitze des Aufsichtsrats wäre.
Ja, na gut, warten wir ab. Im Mai ist es soweit.
Schauen wir mal.
Dürfte spannend werden. Dann verlassen wir mal die Ebene der europäischen Großbanken und gehen wir mal in die Niederungen der deutschen Points of Sale im Einzelhandel. Es soll ja eine Akzeptanzpflicht für digitale Bezahloptionen kommen. Das stand ja schon im Koalitionsvertrag vor einem Jahr. Aber auch eine interessante Geschichte. Man hat völlig vergessen, dass da eigentlich noch nichts passiert ist bislang, oder Bernd?
Ja, sowas kommt vor. Ne? Da schreibt man so einen Koalitionsvertrag und da steht's dann.
Ja, jetzt soll es eine Bundesratsinitiative geben. Die geht wohl von Berlin aus. Das heißt, Mensch, Leute, da müssen wir jetzt mal Gas geben. Und da legen wir mal los. Da hat natürlich an dieser Akzeptanzpflicht von digitalen Bezahloptionen durchaus der Bund auch ein gewisses Interesse, weil der Zusammenhang ist ja evident. Sehr viele Leute, die gerne was an der Steuer vorbei verdienen, da ist die Akzeptanz von Kartenzahlungen erregend erschwerend, weil die Geldspuren ganz gut nachvollziehbar sind. Es gibt natürlich keinen Generalverdacht, aber zumindest ahnt man, Cash-only erleichtert, glaube ich, Schwarz verdienen, während Kartenakzeptanz generell zu ermöglichen, ist ein Indiz dafür, dass doch möglicherweise steuerlich gearbeitet wird. Auch jetzt, wenn man natürlich nicht verallgemeinern kann, das eine ist immer so, das andere ist immer so. Also ich glaube, der Bund hat da durchaus ein Interesse, dass so eine Akzeptanzpflicht kommt. Die deutsche Payment-Branche würde natürlich jubeln für so eine Vertriebsunterstützung, wenn sie die Terminals vertreiben kann, wenn sie die Abrechnung hinterher machen kann. Ich bin da offen gestanden, kleiner Skeptiker, es ist ein Jahr lang nichts passiert. Und dann wird es natürlich gleich wieder eine riesen Gebührendebatte geben, also das den Händlern aufzuhalsen. Und dann wird es möglicherweise auch Ausnahmeregelungen geben. Dann wird es möglicherweise Fristen geben. Also ich glaube, bis es tatsächlich heißt, der Kiosk um die Ecke, bei dem ich meine Zeitung kaufe oder eine Flasche Wasser, bis der wirklich gezwungen wird, auch tatsächlich da ein Terminal drin stehen zu haben. Druck von Kunden, der wird immer da sein, aber wenn ich wirklich beharrlicher Verweigerer dieser Kartenzahlungsakzeptanz bin, dann glaube ich nicht so recht dran, dass ich in den nächsten 2-3 Jahren dazu gezwungen werde. Dann haben wir auch den Klassiker, vielleicht ist Terminal kaputt, den kennt man ja aus Taxen oder sonst was. Ja.
Oder es ist nicht kaputt, aber es hängt trotzdem ein Schild an der Ladentür, Kartenzahlung kaputt gibt es auch.
Ich glaube, der weitaus größere Druck kommt da tatsächlich von der Kundschaft, je nachdem, wo ich bin.
Ja, man muss aber mal gucken, dass das doch zunehmend anachronistischer wirkt. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon vor Jahren Erlebnisse gehabt mit Touristen in Deutschland oder Ausländern, die einfach baff, konsterniert waren, vollkommen vom Glauben abgefallen sind, wenn sie dann im Taxi mit der Karte zahlen wollten. Ja. Das ging nicht. Und du hast doch da auch deine Anekdoten schon.
Absolut, absolut. Ich habe es just am vergangenen Wochenende bei einem Kurzurlaub Ostern in der Pfalz erlebt. Da saßen wir da in einer Gastwirtschaft und ein schwedisches Ehepaar saß bei uns am Tisch. Da wird man ja gerne mal zusammengesetzt, wenn es etwas enger ist. Und das schwedische Ehepaar tafelte da gut und zog sich auch 2 Wein rein pro Nase und hatte dann entsprechend auch eine Zosche von 100 Euro am Schluss. Und wie selbstverständlich zückte der Schwede dann sein Mobiltelefon, um zu bezahlen, und wurde dann vom Kellner relativ barsch beschieden. Nee, hier nicht so ungefähr.
Cash only.
Der Schwede hat die Welt nicht verstanden. So, sagen, ja. Gut, müsste man ahnen können, wenn man in der Pfalz oder in deutschen Tourismusregionen unterwegs ist, dass ich da mit Karte unter Umständen nicht weit komme. Der war allerdings, wie ich hinterher herausfand, wir sind dann ins Gespräch gekommen, auf der Durchreise. Der war von Schweden unterwegs in die Schweiz, in den Skiurlaub, und hat dann einen Boxenstopp gemacht in Deutschland. Und es lief dann tatsächlich darauf hinaus, dass der Kellner ihn beschieden hat, es sei kein Problem, zum Geldautomaten zu gehen. Er würde ihm auch sagen, wo der wäre. Und das hat den Schweden dann nicht begeisterter gemacht von der Gesamtsituation. Also der war sicht- und hörbar erregt. Ich habe ihn dann gefragt, um die Situation vom Eis zu bekommen, ob er PayPal hat. Dann könnte er mir PayPal einen Huni senden und er kriegt von mir 100 Cash, weil ich bin ja gut erzogen, wenn ich in der Pfalz unterwegs bin, immer viel Bargeld dabei, um da überhaupt zu überleben in der Gastronomie. Da meinte er aber, nee, PayPal hat er nicht, er hat Swish. Das ist ja das schwedische Pendant. Und ja, am Ende, oh Wunder, tauchte dann doch ein Bezahlterminal aus hinter der Theke, und mit großer Ausnahme des Chefs durfte der Schwede dann sein Handy da vorhalten und seine 100-Euro-Rechnung bezahlen.
Wollen wir
fand
aber
ich
nicht
ganz
so
interessant, da brach dann sozusagen der Kulturclash zwischen einem digitalen Bezahlkultur und Deutschland mal knallhart aufeinander, ja.
Ja, weil ehe man dann überhaupt nicht bezahlt wird, dann taucht dann doch das Kartengerät auf irgendwann.
Ganz genau. Ja, aber ich bin skeptisch, dass diese Pflicht tatsächlich kommt. Also da ist, glaube ich, die Bargeldlobby relativ stark in Deutschland. Und bevor man da so massiv eingreift, ich glaube, das wird relativ schwierig. Wie siehst du das?
Ja, vielleicht will man da auch einfach besser haushalten mit den Sachen, mit denen man sich unbeliebt macht, politisch. Und hat dann andere Themen, die wichtiger sind, ja.
Ja. Ja, kommen wir zu einem weiteren großen Thema, das du recherchiert hast in dieser Woche, wo wir ein schönes kleines Kopätschen hatten. Beim Baufiehgeschäft denkt man ja, das steht vor einigen Problemen. Das war eh schon sehr schwierig, weil die Preise immer steigen, Erschwinglichkeiten, Problem ist, Zinsen sind gestiegen. Jetzt haben die Zinsen nochmal einen Satz gemacht, Ende Februar nach oben. Und wir haben ja auch schon recherchiert, dass große Teile des Baufieh-Neugeschäfts aus Prolongationen bestehen und nicht aus echtem Neugeschäft der Erstkäufer, Erstfinanzierer. Du hast aber herausgefunden, dass die eigentlich ja eher auf Schrumpfen programmierte Santander zurück ins Baufiehgeschäft in Deutschland will. Warum macht man denn sowas?
Gute Frage. Also ist sicher ein solitärer Move. Also wir hatten ja hast du ja geschrieben, Commerzbank, Deutsche Bank reduzieren das Bauspargeschäft eher, beziehungsweise dampfen es ein, um ihr Kapital rentabler anzulegen. Und bei der Santander in Deutschland kommt auch noch hinzu, dass er vor 2 Jahren das erst mal eingestellt hat, das neue Geschäft als strategische Entscheidung und ja auch die Zahl ihrer Filialen jetzt von 170 auf 120 kürzt, einen Schwenk Richtung Wertpapiergeschäft macht. Und da ist in der Tat erstaunlich, dass jetzt 2 Jahre später wieder das entsprechende Backoffice aufgebaut werden soll, was Bausparen angeht und mit allem, was dazugehört. Also Schulung von Mitarbeitern, Berechnung von Risikovorsorgebedarf und so weiter. Ich kann es mir nur damit erklären, dass halt im Oktober ein neuer Chef bei Santander Deutschland angefangen hat, Petri Nickele. Und der sich hoffentlich gefragt hat, warum haben wir eigentlich kein Baufinanzierungsgeschäft? Ja. Das brauchen wir doch und dann bauen wir es jetzt auf.
Ist ja eigentlich ein typisches Skalen- und Massengeschäft, ja, in dem ich groß sein muss, damit sich das alles lohnt, die Prozesse vernünftig aufgesetzt sind und natürlich auch der Wettbewerb brutal hart ist, weil wir hier sehr präsente Sparkassen, Genossenschaftsbanken, die das als absolutes Kerngeschäft haben.
Die ja noch Marktanteile gewonnen haben zuletzt, ne? Nämlich die Deutsche Bank und Commerzbank haben liegen lassen.
Der klassische Weg ist ja, wenn ich die Größe nicht hinbekomme, dass ich dann einfach mich an eine Plattform wende. Dass ich sage, ich kooperiere mit einer Plattform als Bank, leite durch, bekomme so wenigstens einen Teil des Geschäfts, aber eben nicht das Risiko ab, verdiene damit an dem Interesse. Mir ist natürlich in dem Zusammenhang eingefallen, dass es bei der Targobank ganz ähnliche Moves gab. War ja auch klassisch ein Unternehmen, das mit Plattformen kooperiert hat und das allerdings, wie wir vor 2 Jahren berichtet haben, auch eine Baufi-Offensive plant und sich dafür einige Experten zusammengekuppt hat bereits. Und jetzt weiß man im Nachhinein, durch die Übernahme der OLB bekommt man ja eine signifikante Größe. Das wussten die wahrscheinlich damals noch nicht. Aber da erinnerte ich mich zumindest im Zusammenhang mit der Santander auch dran, dass für die Auslandsbanken, glaube ich, der Markt dann doch irgendwo interessant ist. Aber die Targobank natürlich da auch mehr Wucht mitbringt. Insbesondere, wenn sie jetzt die OLB noch hat, die ja auch selbst auch ein eigenes Geschäft hat.
Ja, aber hat es nicht sowieso das Geschäftsmodell einer Universalbank?
Das kam jetzt, genau, tatsächlich. Das war natürlich ein wichtiger Bestandteil dessen in dem Zusammenhang, aber auch ein zweiter Wandel. Da werden wir das bei der Santander mal beobachten, ja, wie das läuft.
Werden wir. Ob es überhaupt fliegt. Also ist es ja noch nicht, ist noch nicht beschlossene Sache, aber es ist noch, sind noch Überlegungen, die aber schon konkret sind. Ja. Darf man mal schauen, ob es kommt.
Wir haben noch ein weiteres spannendes Thema ausgegraben, was ich persönlich hochinteressant fand. Kriegst du eigentlich auch häufig die gezielten Kampagnen, mal Einlagen zu einer Bank zu schleppen per Mail oder liest du sowas gar nicht durch?
Nein, lese ich nicht.
Ja, ich bin ja aufmerksamer Beobachter des Mail-Eingangs und auch diverser Internetforen, was es so an Aktionen
gibt. Aus beruflichen Gründen, ne?
Klar, rein aus beruflichen Gründen. Es geht mir nicht um die Optimierung meiner Liquidität. Ja. Es ist tatsächlich so, dass mir aufgefallen ist, dass es schon vor 2-3 Monaten mal Einträge gab. Also wenn Sie mindestens 1.000, also ich habe hier eine Mail bekommen von der ING, hieß es da, 1.000 Euro aufs Extrakonto, wie das Tagesgeldkonto heißt, einzahlen, da legen wir einen Fuffi drauf. Ja. Und dann gab es auch Mailings, also für frisches Geld. Wenn Sie frisches Geld von einem anderen Konto zur ING transferieren, dann zahlen wir Ihnen temporär 2,75% für 4 Monate. So, und das sind ja eigentlich Kampagnen, die man kennt. Die gibt es ja schon seit 1-2 Jahren wieder. Aber die Kampagnen sind in aller Regel ja für alle Kunden offen. Also die DKB macht das auch als Wettbewerber, aber die sind dann marktbreit. Bei der ING haben diese Kampagnen jetzt die Besonderheit, dass sie nur an ausgewählte Kunden geschickt worden sind. Das heißt, man hat mal geschaut, möglicherweise, das ist jemand, der hat schon lange nichts mehr eingezahlt. Dem müsste man vielleicht mal wieder die Sache habitualisieren, was auf unser Extrakonto zu packen. Oder da hat sie einen Kunden identifiziert, dem sie denkt, der hat möglicherweise so viel überschüssige Liquidität. Wenn wir da Geld anlocken jetzt mit einer Kampagne, bleibt es ja vielleicht nach Ablauf der Kampagne liegen und wir verdienen richtig was dran, indem wir dem danach dann nur noch 0,75 zahlen. Und wir haben schon häufiger gehört, dass die Banken mittlerweile extrem gut darin sind zu modellieren, wenn sie Frischgeld anziehen, wie viel bleibt danach liegen, wie viel hoppt danach weiter. Da ist, glaube ich, so eine gezielte Kampagne mit der Kundschaft der ING eine interessante Sache. Gibt es natürlich schon in anderen Bankbereichen, hat es früher auch beim Verwahrentgelt gegeben, konnte man verhandeln. unterschiedliche Konditionen für unterschiedliche Kunden. Bei der, ich sag mal, sehr egalitären ING, die ja, glaube ich, immer sehr stark für so eine Demokratisierung, ja. Egalisierung des Bankings stand. Jeder Kunde ist gleich all die Jahre lang.
Hat ja die Vergangenheit in der Gewerkschaftsbank, ne? Georg Leber.
Genau, da aber zu sagen, so, dem Kunden zahlen wir jetzt, wenn er Geld zu uns trägt, 0,75. Mhm. Dem Kunden zahlen wir aber 2,75 mal für 4 Monate. Finde ich schon einen sehr interessanten Move.
Ja, aber ist wahrscheinlich die Zukunft, ne? Weil die Technik bzw. KI es erlaubt, immer feiner zu segmentieren. Die Informationsasymmetrie nimmt nochmal zu gegenüber zwischen Bank und Kunde und muss auch so bleiben, weil wenn die Kunden wüssten, was andere Kunden erhalten, würden sie vielleicht etwas hartleibig reagieren. Ja. Ne?
In der Baufee natürlich auch gang und gäbe. Kunde A bekommt 2,9% vielleicht auf 10 Jahre fest. Kunde B 2,7. Kennen wir alles. Ich glaube, bei Einlagen ist es allerdings immer noch ein bisschen ein anderes Thema. Und ich glaube, das Image von Banken als fair oder unfair wird ja insbesondere im Retail-Bereich dann, glaube ich, auch relativ stark davon determiniert, wie fair ich behandelt werde, so mit der Verzinsung, mit dem ganzen Geld und allem
drum und dran. Ja, wird dann auch schon mal emotional. Und bei Krediten ist natürlich was ganz anderes, weil die Bank ja gucken muss, dass sie ihr Risiko verteilt beziehungsweise ihr Geld reinkriegt und dann Risikoaufschlag drauf macht. Bei Einlagen gibt es kein Risiko.
Du hast aber recht. Ich glaube, durch die Möglichkeiten von KI, und das ist, glaube ich, ein perfekter Anwendungsfall, müssten Banken eigentlich viel besser als bisher noch in der Lage sein, Segmentierung vorzunehmen und Kundengruppen zu identifizieren, die für bestimmte Gruppen interessant sind. Mhm. Das ist ja ein Leistungsversprechen, das wird eigentlich seit Ende der 2010er gemacht. Ich erinnere mich, 2018, 2019 war das ja schon mal ein Riesenthema und ist man von den monströsen Chancen von Big Data von den Banken zugequatscht worden. Genau. Gemessen daran ist relativ wenig gekommen, was ich so praktisch sehen konnte oder wo man mal ein Gefühl für bekommen konnte. Das ist was, vielleicht ändert sich das ja jetzt durch die KI-Analyse extrem großer Kundendaten.
Ja, ja, also mich würde es nicht wundern, wenn das bald jeder machen würde und die ING kein Sonderfall mehr ist.
Es ist ja immer dasselbe. Irgendeiner macht was und dann guckt man mal, wie läuft das. Und dann sieht man das ja relativ schnell. Und wenn das erfolgreich ist, dann macht man es ja. Ja, sehr schön. Wir müssen uns noch ein paar technischen Themen auch in diesem Podcast widmen. Wir hatten ja vor 2 Wochen Herrn Speer von der BaFin zu Gast, den obersten Bankenaufseher. Stichwort Emma Risk. Was kommt da auf kleine Banken zu? Jetzt ist der Vorschlag auf dem Tisch, was an Vereinfachung geplant ist. Frage ich dich mal als den Experten für dieses Thema, Bernd, hat Speer da Wort gehalten? Kommt da wirklich eine richtige Vereinfachung auf Banken zu?
Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Also äußert sich schon darin, dass mal ein Drittel weggefallen ist vom Umfang. Also die Emma Risk hatten bisher 122 Seiten, jetzt sind es noch gut 80. Und das erspart den Banken vermutlich schon mal eine Menge Kopfschmerz, sich da durch das Regeldickicht durchzuarbeiten. Mhm. Viele Änderungen in vielen Details, aber auch einige grobe Züge, die vor allem so aussehen, dass man die Stresstests deutlich entschlackt hat. Also sieht zum Beispiel so aus, dass man eine neue Kategorie sehr kleiner Institute eingeführt hat, die eine Bilanzsumme bis maximal 1 Milliarde Euro haben. Also es sind dann schon mal viele Sparkassen und Volksbanken und die müssen zum Beispiel keine inversen Stresstests mehr machen. Also es sind Stresstests, die Ereignisse herausfinden, die das Überleben eines Hauses gefährden können. Das gilt für die bis 1 Milliarde und die Banken mit bis zu 5 Milliarden Bilanzsumme dürfen auch auf Stresstests für einzelne Risikoarten verzichten, sofern sie diese im Gesamtstresstest berücksichtigen. Also man hört schon, dieses ganze Stresstestwesen ist ein sehr weitläufiges Gelände und da ist man schon mal mit der groben Axt durchgegangen und hat das einigermaßen begradigt, was natürlich eine Menge Aufwand den Banken erspart. Und dann gibt es noch viele Detailvorgaben. Also früher war es so, dass die Bank Folgen einer Fusion durchspielen musste für die IT-Systeme und andere Teildisziplinen. Das gilt jetzt nur noch fürs Risikomanagement und Gesamtrisikoprofil. Also so nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, hat man da an vielen Ecken und Enden gekürzt, was sicherlich hoch willkommen ist bei den Banken. Interessant ist natürlich, dass es jetzt einen gewissen Gegensatz gibt, also dass ja jetzt ein Teil, Emeris war immer der Elefant im Raum, der viel Arbeit gemacht hat, der wird entschlackt, aber gleichzeitig hat man ja noch andere regulatorische Vorhaben, die erst noch umgesetzt werden, die wieder mehr Arbeit mit sich bringen. Aber wenn wir jetzt nur über die Emeris sprechen, muss man sagen, eindeutig eine große Erleichterung.
Ja, wenn wir mal im regulatorischen Umfeld bleiben, gab es auch noch eine Geschichte, die du ausgegraben hattest. Da geht es um ein ziemliches Sorgenkind im Reich unserer Banken, die Deutsche Pfandbriefbank, Bernd.
Ach, die Deutsche Pfandbriefbank. Ja, ist ein Sorgenkind. Es steckt in der Restrukturierung und hat eine volatile Kapitalquote. Also die Pfandbriefbank hatte ja vor 2 Jahren angekündigt, dass sie die Berechnung nach ihren internen Modellen wechselt von einem sehr ausgefuchsten Ansatz auf einen einfacheren Ansatz. Und weil sie dann in der Übergangszeit, bis die EZB diesen Wechsel durchgewunken hat, auf standardisierte Parameter zugreifen musste, fiel die Kernkapitalquote um knapp 2%. Als dann das Platzett kam, war sie wieder gestiegen Richtung 16, und jetzt liest man im Geschäftsbericht, der dieser Tage rausgekommen ist, dass es doch wieder um 1,2 Prozentpunkte runtergehen könnte, was damit zusammenhängt, dass die Pfandbriefbank bei der Kapitalunterlegung von US-Gewerbeimmobilienfinanzierungen auf Daten der Fed in St. Louis zurückgegriffen hat, die EBA aber nicht mehr anerkennen will, weil sie sagt, die sind verschieden definiert und überhaupt gibt es gar nicht in den USA gibt es gar nicht die Möglichkeit, diese Kapitalerleichterung zu nutzen. Von daher ist das US-Datenset auch nicht für diesen Zweck gebaut. Also wird ist es nicht mehr angemessen, diese zu nutzen. Und das ist noch nicht ganz raus, was da jetzt bei rumkommen wird. Aber die Pfandbriefbank hat schon mal angekündigt, dass sie das genau prüfen wird. Und wenn sie es berücksichtigt, dass dann in den Ergebnissen per Ende März schon mal weniger Kapitalquote, harte Kernkapitalquote dastehen wird. Und sie war zuletzt bei 14,9 und dürfte dann, wenn man das zugrunde legt, bei 13,7 landen, was okay ist, aber auch nicht mehr so viel, weil sie hatte halt gesagt, sie wolle jetzt 26 auf jeden Fall die harte Kernkapitalquote über 13% halten. Und ja, wir wissen ja, was am Gewerbeimmobilienmarkt los ist. Das ist ja, da darf jetzt vom Umfeld nicht mehr so viel passieren, wenn dieses Ziel gehalten werden soll.
Ja, worauf ich bei der Pfandbriefbank schaue, ist nicht nur die Quote, sondern auch generell, wie das Eigenkapital von denen an der Börse bewertet ist. Und das ist ja schon absolut dramatisch. Die Aktie ist ja mittlerweile auf 3,10 Euro abgeschmiert, stand Anfang 2022 noch bei knapp 12 Euro. Und kann man ganz klar sagen, großer Verlierer der Zinswende und auch natürlich der Krise, die es im Gewerbeimmobilienmarkt gibt. Es ist allerdings wirklich einigermaßen fatal ist, dass ja da das harte Kernkapital so ungefähr 2,7 Milliarden sind und die aufsichtlichen Eigenmittel 3,5 und der Börsenwert der ganzen Bank nur noch bei 400 Millionen Euro liegt. Also das Eigenkapital wird einfach behandelt an der Börse, als ob man es nicht richtig ernst nimmt. So nach dem Motto, da kommt irgendwann noch was Großes. Da gibt es ja wie üblich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Aktie ist unfassbar brutal unterbewertet mit ihren 3 Euro. Oder aber es findet dann irgendwann auch mal eine Angleichung statt oder Kapitalmaßnahmen oder sonst was, die dafür sorgen, naja, der Kurs stimmte schon, ja. Und an der Börse wurden einfach die Perspektiven, was künftig mit dem Eigenkapital der Bank passiert, angemessen bewertet. Ja, es wird ja immer in Zukunft gehandelt, wie es so schön heißt. Aber das geht ja in den Dimensionen, welchen Abschlag habe ich eigentlich auf dem Buchwert die Aktie, dramatisch über das hinaus, was sie selbst in finstersten Tagen bei Deutsche Bank und Commerzbank hatte, die ja dann bei 0,3, 0,4 ihres Buchwerts lagen, aber nicht auf dem Niveau von 0,1, 0,2.
Ja. Nein, die Restrukturierung ist da, also die Pfandbriefbank steckt da noch im Tunnel der Restrukturierung. Die Vorhersehbarkeit der Ereignisse ist nicht so groß, auch weil das Management, das neue Management unter Kai Wolf hat ja auch noch mal einige Ziele ein bisschen zurückstecken müssen, anpassen, revidieren müssen. Das fördert auch nicht ganz das Vertrauen. Die Lage, in der das neue Management die Bank übernommen hat, war auch nicht so rosig, muss man auch dazu sagen, war ein hausgemachter Fehler.
Aber ja, da hast du recht, aber du sagst es zu Recht, Die hatten, das neue Management unter Kai Wolf hatte Gelegenheit, sich das alles mal anzuschauen, hat dann ein halbes Jahr eine Strategie ausgebrütet, die man präsentiert hat. Mhm. Und wie wir hier schon erfahren haben, die wechselte ja dann doch einige Male. Ja, ja. Und zum einen hieß es, USA behalten wir, USA verkaufen wir.
Teilrückzug,
dann hieß es, das kostet uns so und so viel. Dann hieß es, kommt aber doch noch ein bisschen was drauf. Ja. Und die Zwischenprognose, wie es im zweiten Halbjahr 25 läuft, wurde dann doch wieder gerissen. Also ein Management, das so agiert, erweckt den Eindruck, einfach nicht so ganz im Griff zu haben, wo die Stellschrauben sind. Und dann sagt ja die alte Investorenlogik, ich muss eigentlich am Anfang die Grausamkeiten reinpacken, muss den transparenten Weg zeigen. Und wenn ich den outperforme, wunderbar, aber es darf mir eigentlich nicht passieren, dass ich Prognosen mache, die ich dann innerhalb strategische Prognosen und Finanzprognosen, die ich dann innerhalb weniger Monate schon wieder einkassieren muss. Und ich glaube, da liegt dann ein Grund, warum diese Aktie so läuft, wie sie läuft und mit einem massiven Abschlag auf den Buchwert. Gibt mit Sicherheit noch einen Haufen andere, aber das ist nichts, wofür sich dann Investoren wirklich begeistern.
Noch nicht, muss man sagen, wenn alles gut läuft. Wenn man da einen Geschäftsbericht reinguckt, sieht man auch, da wird auch viel umgebaut. Also da, ich glaube, der Apparat war auch nur noch bedingt zeitgemäß. Also da ist jetzt Chief Transformation Officer ist ernannt worden, CIO, COO ist ernannt worden. Also da gibt es wohl noch einiges nachzuholen im Apparat. Und das Umfeld ist auch nicht so leicht, weil man jetzt auch festgestellt hat, im vierten Quartal, das sind gar nicht mehr die US-Immobilien, die so einen Ärger machen. Also jetzt mit diesem Loch, mit dieser Delle in der Kapitalquote, die jetzt droht, schon. Aber was die Risikovorsorge angeht, waren jetzt Darlehen, die als Problemkredite neu identifiziert wurden, waren zu knapp der Hälfte in Finanzierung in Deutschland, ja. Und da scheint man irgendwie das eine Feuer gelöscht zu haben. Da kommt schon der nächste Brandherd. Also es ist in der Tat ein bisschen schwierig, da jetzt die weitere Entwicklung vorherzusagen. Und deswegen warten die Leute ab, ist ja klar.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Vorbereitung ist ja immer das halbe Leben, auch bei Podcasts. Großes Kompliment hier an meinen Kollegen Neubacher. Den habe ich nämlich mit dem Pfandbriefbank-Thema komplett überfallen. Ja, das hatten wir gar nicht vorher drüber gesprochen, dass wir uns auch über die PBB unterhalten könnten. Aber es kam mir einfach so in den Sinn, auch im Sinne der Nachrichtenlage und der Geschichten. Hast du mit Bravour gemacht, Bernd. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe es ja gestern erst geschrieben.
Darfst du dich mal revanchieren, irgendwie, indem du mich mal im Podcast überfallst. Magst du mich nochmal überfallen zum Schluss mit was, oder?
Christian, dann überrasche ich dich jetzt mit der Frage, was steht nächste Woche auf Tapet?
So überraschend ist das natürlich nicht. Man muss sich ja immer planerisch Gedanken machen als Journalist. Nein, in der nächsten Woche, im Lichte der großen geopolitischen Ereignisse ist es zwar reichlich miniaturisiert, aber wir haben ja die DEKA, die dann auch mal Zahlen vorlegt für 2025. Und auch wenn man weiß, der Absatz lief ganz gut, dann ist das eigentlich immer eine Institution, die sich zu beobachten lohnt. Wie läuft da das Geschäft mit den Sparkassen? Wie laufen da die Private Banking Aktivitäten? Das ist ja ein spannendes Thema auch in Sachen Cum-Cum. Da hatten wir ja im vergangenen Jahr auch aus dem Geschäftsbericht rausgefischt, dass sie eine sehr, sehr dicke Zahlung geleistet haben für Cum-Cum, von der sie aber sagen, die haben wir unrechtmäßig leisten müssen. Und es gab schon wieder andere Beispiele von Banken, die das zurückbekommen bzw. nicht zahlen müssen. Vielleicht gibt es da ein Update. Letztes Jahr hat man das Thema geflissentlich verschwiegen auf der Bilanz-PK.
Wurde unter den Deckel gehalten.
Und natürlich DEKA, super spannend, der jahrelange Umbau im institutionellen Geschäft, der ja nun angeblich abgeschlossen ist, schlägt er sich dann auch mal in ordentliche Zahlen nieder. Da schaue ich drauf.
Und das Private Banking ist auch mal ein Feld, was für Interesse sorgt, wenn auch nicht für viel Schlagzeilen, weil nicht so viel bekannt wird, aber sicher eine Beobachtung wert.
Ich glaube zwar, es wird einigermaßen zugedeckt von dem, was am Persischen Golf noch passiert, aber dafür sind wir ja da, dass wir uns den nischigeren Themen widmen und die ganz große Lage dann lieber anderen überlassen.
Bernd. Da sind wir auch keine Experten.
Genau. Ich danke dir für diese Woche.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.